Abend und hallo. Viel passiert in den letzten Tagen. Sportliche Erfolge, diskutable Situationen, die es da gegeben hat. Teilweise strittige Entscheidungen. Eine Woche, kann man sagen, wie gemacht. Für gesagt, gemeint. Unsere Kommunikationsanalyse am Freitag. Und das sind unsere Themen heute. Leverkusen und Dortmund im Finale der Europa League und Champions League. Bayern scheitert erst kurz vor Schluss. Ist die Kritik am deutschen Fußball ungerechtfertigt? Und wie kann die Nationalmannschaft davon profitieren? Titellos und stinksauer ist der FC Bayern. Erstmals seit 2012 gewinnen die Münchner keine Trophäe. Da kommt die Aufregung um das dramatische Champions League aus gerade rechts. Einen schönen guten Abend aus München. An meiner Seite Uli Köhler und live aus Berlin unser Kommunikationsexperte Michael Kramer. Hallo ihr zwei.
Hallo, servus.
Hallo.
Ja, viel Groll beim FC Bayern und das hat sich folgendermaßen entladen.
In der Situation hat er sich, glaube ich, davon anstecken lassen, dass er jetzt hier Schiedsrichter im Bernabeu gewesen ist. Und das darf auf dem Niveau dann auch nicht passieren.
Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. So direkt gleich zu pfeifen. Das war keine 0815-Situation, sondern eine Strafraumsituation. Das war nicht irgendwo an der Eckfahne. Und deswegen ist es für mich unerklärlich.
Linienrichter. Richter hat gesagt, dass er auch einen Fehler gemacht hat. Dass er nicht so schnell diese Flagge nach oben stecken muss. So, ja, am Ende ist das für uns, macht das natürlich einen Unterschied. So, das ist natürlich extrem schade.
Er hat gesagt, war sein Fehler. Können wir uns einen Scheißdreck für kaufen?
Die haben sich Luft gemacht, Uli. Sie waren richtig stinkesauer. Und über die Leistung auf dem Platz redet kein Mensch mehr. Es geht monothematisch eigentlich nur noch um diesen Torklau, wenngleich ja eigentlich noch gar keins gefallen war. Haben die sich damit sogar einen Gefallen getan?
Also ich glaube, es kam den Bayern gerade recht, dass das Thema war in diesem Moment. Es ist auch vollkommen verständlich, dass sie sich tierisch drüber aufregen, über etwas, was auf dem Niveau eines Halbfinales einfach nicht passieren darf. Und deshalb kam es ihnen zwar recht, aber der Auslöser ist natürlich klar. Du bist nach dem Spiel dann voller Adrenalin und dann lässt du es einfach raus. Und wer weiß, vielleicht wäre der Ball ja auch wirklich reingegangen in echt. Wir werden es niemals rausfinden können. Und das bei einem Schiedsrichter, den ich persönlich für den Besten der Welt halte. Ich habe ihn beim Finale der Weltmeisterschaft gesehen in Katar. Also das Spiel Frankreich gegen Argentinien, das war nicht einfach. Und das hat er so gut gepfiffen, wie ich selten einen Schiedsrichter gesehen habe, ohne eine einzige VAR-Entscheidung. Und dann in so einem Spiel so ein Bock. Fast nicht nachvollziehbar.
Mit seinem Linienrichter natürlich, den wollen wir auch nicht vergessen. Also haben eine tragische Figur abgegeben. Michael, die Legende des Betrogenseins, das klingt besser, als wenn man plump sagen würde, wir waren unterlegen einfach nicht gut genug gegen Real Madrid, oder?
Das klingt vor allen Dingen besser, als wenn man sagen muss, bis 3 Minuten vor Schluss lagen wir vorne. Und dann hat unser Torwart einen Fehler gemacht, der mindestens so groß war wie der des Schiedsrichters und Linienrichters. Klar, also das ist menschlich alles verständlich nach so einem Spiel. Adrenalin, Uli hat es gesagt. Aber in der Tat spricht niemand mehr über Manuel Neuer. Es spricht niemand mehr darüber, dass die Bayern ja nicht irgendwer sind und, wie gesagt, 3 Minuten vor Schluss im Prinzip im Finale standen. Es kommt dann in dieser Niederlage ganz zu Pass, über diese anderen Dinge reden zu können. Man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil sonst bist du wieder schnell der schlechte Verlierer. Und es ist ja auch in der Tat so, wir alle wissen nicht, was passiert wäre, wenn die da nicht die Fahne gehoben hätten. Wäre es wirklich ein Tor gewesen, ja oder nein? Nochmal, ich kann es verstehen, aber man sollte es nicht übertreiben, weil dann kriegst du irgendwann so ein Geschmäckle. Fakt ist, du bist raus und bist selber nicht ganz unschuldig daran.
Naja, und für Thomas Tuchel war es natürlich schon so, dass auch zum Beispiel diese wilden Wechsel da kurz vor Ende nicht mehr diskutiert wurden. Also er sagt zwar, waren verletzt, aber dass dann 4 Mann 3 Minuten vor Schluss verletzt sind und die letzten 3-4 Minuten nicht mehr machen können, keine Ahnung.
Michael hat gerade eigentlich das richtige Stichwort geliefert. Nicht weniger genervt, nämlich der Cheftrainer. Ja, schlechter Verlierer ist das Stichwort. Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.
Es ist Halbfinale, es ist nicht der Moment für Entschuldigungen, ehrlich nicht. Es ist echt nicht der Moment für zwei so krasse Regelverstöße und danach Entschuldigung. Es ist einfach nicht der Moment. Alle müssen ans Limit. Alle müssen leiden. Alle müssen fehlerfrei spielen. Da müssen halt die Schiedsrichter auf diesem Niveau das auch tun. Das hilft halt nicht, wenn du nachher Entschuldigung sagst. Dafür bist du auf dem Feld, dafür bist du der Beste, den es da draußen gibt. Und dann erwarten wir das auch bis zum Schluss. Und wenn du das nicht liefern kannst, dann hilft das in dem Moment nicht in Entschuldigung. Auch wenn wir die natürlich als Sportsmänner annehmen. Aber ja, damit ist es irgendwie nicht getan.
Ja, Thomas Tuchel, den Tränen nah. Wir verstehen das natürlich alle. Das ist klar, Michael, war trotzdem gut beraten, da tatsächlich so laut, so energisch zu werden?
Er kann dann laut und energisch werden, wenn er von eigenen Verfehlungen, also der Mannschaft des Trainers, ablenken will. Das ist vollkommen klar, dann machst du es laut, dann polterst du, dann reden alle nur noch darüber. Wenn du es nicht nötig hast, von eigenen Fehlern abzulenken, dann sagst du, war ein Fehler, aber es ist menschlich. Weil wir haben ja neben VAR und so weiter, man versucht ja, die Fehlbarkeit des Menschen auszugleichen durch alle möglichen Mittel. So richtig hat man es bis heute nicht geschafft. Und nochmal, alles das, was er sagt, ist richtig. Alles, was er über den Schiedsrichter sagt, stimmt. Das stimmt aber auch in Bezug auf Manuel Neuer. Also das kann ich genauso sagen. Ja, also im Finale müssen alle übers Limit gehen und so weiter. Darfst keine Fehler machen, bist der Beste. Aber es passiert nun mal. Und wenn ich dann natürlich, wie Uli sagte, warum werden da vier Spieler ausgewechselt? Ja, warum sind die alle verletzt und so weiter? Wenn ich all diese Diskussionen nicht haben will, dann muss ich von Bayern-Seite, von Tuchel-Seite diese Diskussion über den Schiedsrichter natürlich nach vorne peitschen. Denn dann redet keiner mehr darüber, was ich falsch gemacht habe.
Ja, aber Michael, du bist ja Kommunikationsberater. Was hättest du ihm denn in der Kabine gesagt, was er machen soll? Was hätte er anders machen sollen? Oder war das die Flucht nach vorne richtig?
Flucht nach vorn. Und wenn jetzt hier, bevor jetzt die Diskussionen aufkommen, warum sind eigentlich deine Spieler dauernd verletzt? Bevor die Diskussion aufkommt, warum deine Mannschaft 3 Minuten vor Schluss ein 1-0 nicht halten kann und, dann gehen wir jetzt auf dieses Thema. Nur von außen betrachtet muss man natürlich sagen, irgendwann ist gut, Freunde. Jetzt muss man zur Ehrenrettung der Bayern sagen, sie haben es in den letzten Tagen auch nicht mehr fortgezogen. Also sie haben es auch nicht mehr weiter drauf rumgeritten. Aber natürlich nach dem Spiel alles in Ordnung. Aber in dem Moment, Uli, nochmal, wenn du von eigenen Fehlern ablenken willst, dann musst du auf andere zeigen, die einen Fehler gemacht haben. Und hier konnte die ganze Welt sehen, dass der Schiedsrichter, dass der Linienrichter nicht richtig gehandelt hat.
Und wäre es denn für ihn eine Alternative gewesen, zu sagen, ja, so, ich sage jetzt mal, fairer Verlierer, Fehler passieren, oder wäre er dann als Weichei dagestanden?
Nee, es wäre eher die Größe gewesen. In der Sekunde oder in der Minute der Niederlage das einzugestehen, zu sagen, wir alle machen Fehler, wir haben selber auch Fehler gemacht, hätte ihm aus meiner Sicht gut gestanden.
Aber er hat quasi nahezu geweint und Tränen lügen nicht. Das haben wir von Michael Holm gelernt. Dementsprechend, ich glaube, das waren echte Emotionen, die da aus ihm rausgebrochen sind. In so einer Situation hätte mich mal die Reaktion von Carlo Ancelotti interessiert. Uli, was glaubst du, wie der in, sage ich jetzt mal, Situation von Thomas Tuchel reagiert hätte? Denn der hat ja auch noch mal nachgetreten, ne? In Sachen Kimmich.
Der war auch nicht relaxed. Also so kenne ich Carlo gar nicht. Also der war nicht relaxed. Der hat auch da keine Größe gezeigt, sondern hat dann gesagt, ja, wenn wir über einen Schiedsrichter reden oder wenn die Bayern über einen Schiedsrichter reden, dann reden wir über das aberkannte Tor nach dem Foul an Kimmich. Ja, also das war ja sowas von unstreitig, wenn der per Kopfstoß oder per Schubser den Kimmich völlig aus dem Spiel nimmt und dann auch noch den Ball berührt. Also da sieht man auch, Carlo Ancelotti war in diesem Spiel alles andere und vor allem auch nach dem Spiel nicht so groß, wie er hätte sein können.
Aber Uli, das muss man eben auch sagen, Viola, ganz kurz, das geht natürlich bei Real Madrid ein bisschen tiefer, die ja immer im Verdacht stehen, so ein bisschen manipulativ zu sein, Schiedsrichter zu beeinflussen, im Zweifelsfalle begünstigt zu werden. Es gibt im Internet hunderte, wahrscheinlich tausende Videos, die verschwörungstechnisch unterwegs sind, was da Real Madrid alles so hinter den Kulissen mit Schiedsrichtern veranstaltet. Und da trifft es natürlich dann einen Nerv bei Ancelotti, wenn dann in einem solchen Spiel bei so einer Geschichte einem vorgeworfen wird. Also die Sache ist ja die, dieses Fahneheben war so absurd. Wir kennen es aus hunderten Spielen, wo du teilweise denkst, seit 20 Sekunden müsste eigentlich die Fahne oben sein, dann ist sie nicht oben. Und hier war es eben so absurd. Und hier sehen wir ja, ach, kann Viola gleich was zu sagen. Also diese Verschwörungsgeschichten, die laufen natürlich bei Real Madrid und den Schiedsrichtern immer.
Ja, du sprichst sie gerade an, diese ganzen Geschichten rund um Real Madrid. Und hier sehen wir ihn gerade groß eingekreiselt, den Waschbeutel vom Marciniak, wenn er es denn ist. gelabelt von Real Madrid. Also das ist gerade ein Video, das viral geht, das die Menschen teilen. Ja, da wird dann Befangenheit so ein bisschen steht da im Raum. Ne? Also
ja, die steht nicht nur im Raum, das ist Thema in Spanien ja auch untereinander. Da sind schon Parlamentsuntersuchungsausschüsse eingesetzt, natürlich immer ohne Erfolg bei sowas. Und es ist natürlich auch richtig, egal wie es zu diesem Real Madrid-Waschbeutel in der Kabine von Maceniak, das anscheinend allerdings eine ältere Aufnahme, nicht ja, die aktuelle nicht, vom letzten ist, Mal. Ne? Und also muss man auch wir mal wissen sagen. Es auch nicht, ob seiner war, aber dass es Geschenke gibt von Vereinen, die also grundsätzlich die Schiedsrichter beschenken, das ist ganz normal. Es ist auch in der Bundesliga so, dass der Schiedsrichter ein Tütchen kriegt, wo Bayern drauf ist und wo dann drinnen, was weiß ich, fürs Kind irgendein Wuschelbär ist oder vielleicht auch sowas. Also man muss daraus nicht wirklich gleich eine Verschwörungstheorie entwickeln, aber es ist auch nicht so, dass gerade bei Real, wo es immer der Schluss zwischen Publikum und Schiedsrichter schon zu mancher dubioser Entscheidung geführt hat, dass das natürlich die Gemüter beruhigen wird. Das ist sicherlich nicht der Fall.
Vielleicht wird er es ja selber aufklären, wem dieser Waschbeutel gehört. Fakt ist, er ist jetzt natürlich in der Presse, in der Öffentlichkeit, es wird diskutiert und es wird wohl auch Konsequenzen geben. Maceniak war ja Kandidat für das EM-Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland. Dem ist jetzt wohl nicht so. Ist das eine gute Idee, ihn da einzusetzen? Ja oder nein? Wie denkst du darüber, Uli?
Ich glaube, nein, es ist keine mehr. Er war deshalb eingesetzt, weil immer der Schiedsrichter, der im ersten Spiel pfeift, gibt die Richtung für die Europameisterschaft vor, wie gepfiffen werden soll. Und da er der Beste ist und auch herausragende Leistung geboten hat, ist das verständlich, dass er im Eröffnungsspiel eingesetzt werden sollte. Ich glaube, jetzt nach dieser Aktion, die ihm da passiert ist, wird das nicht mehr der Fall sein. Und dann könnte es sein, dass Orsato, der Mann, der Dortmund gepfiffen hat und der ja auf seiner letzten EM ist und dort die letzten Spiele pfeifen wird, möglicherweise dann das Eröffnungsspiel bekommt. Denn er ist auch ein herausragender Schiedsrichter, wie wir gesehen haben im Spiel gegen Dortmund.
Michael.
Ja, ich finde, es hat ein Geschmäckle, jetzt dem Trainer das Spiel wegzunehmen, dem Schiedsrichter das Spiel wegzunehmen. Das hat sowas von Misstrauen. Also das hat sowas von, ja, da war vielleicht doch irgendwas nicht ganz sauber und so weiter. Da wird jemand irgendwo durch die Hintertür verurteilt, finde ich.
Also ich glaube, man will ihn einfach schützen, dass eben das nicht aufkommt, wenn irgendwas ist. Also so ja, sehe ich und so
müsste dann doch gefragt werden, ob er geschützt werden will, finde ich. Also wir können es drehen und wenn man will. Fakt ist, ich glaube, man darf den Leuten nicht grundsätzlich unterstellen, dass sie absichtlich was falsch machen.
Natürlich nicht.
Das ist klar. Und ob es da jetzt irgendeinen Waschbeutel gegeben hat oder sonst irgendwas, deswegen hat der da nicht gepfiffen. Und ganz nebenbei, es war der Linienrichter, der die Fahne gehoben hat. Ich finde, man muss einfach aufpassen. Und das ist, jetzt sind wir schon bei dem eigentlich, was die Bayern mit ihrer Debatte lostreten wollten. Dass jetzt hier im Prinzip Leute auch ins Zwielicht gerückt werden, die versuchen einfach einen guten Job zu machen. Dass es da immer auch mal schwarze Schafe geht, das hatten wir in der Vergangenheit auch immer. Aber ich glaube, das kann man ihm nicht wirklich vorwerfen. Ich halte es für sehr, sehr schwierig, wenn der Fußball sagt, das ist ein Top-Mann, das ist ein super Schiedsrichter, immerhin pfeift er in der Champions League das Halbfinale, er steht zur Debatte, das Eröffnungsspiel der EM zu pfeifen, dann muss man ihm vertrauen. Und wenn er selber sagt, nimmt mich raus, weil wenn ich was falsch mache, dann geht das ganze Theater weiter, dann finde ich, ist das was anderes.
Ja, noch wurde ja auch offiziell noch nichts kundgetan. Wir dürfen gespannt sein. Dann vielleicht können wir nächste Woche dann drüber sprechen an dieser Stelle, wenn dann eine Entscheidung eben präsentiert wird. Gut, back to daily business beim FC Bayern. Meine Herren, die hangeln sich kommunikativ weiter auf dünnem Eis. Diesmal der Kommunikator Karl-Heinz Rummenigge, der langjährige FC Bayern-Boss, kritisiert die Offenheit der Führungsebene, was das Vorgehen im Verein angeht. Wir haben das mal aufbereitet. Also, der Aufsichtsrat kritisiert, dass zu viel in der Öffentlichkeit geredet wird. Das wiederum passiert in der Öffentlichkeit mit folgenden Worten. Ich kann nur empfehlen, wieder etwas verschlossener zu werden. Als wir Pep verpflichtet haben, haben wir insgesamt 6 Monate an dieser Operation gearbeitet und niemand hat etwas davon erfahren. Ja.
Ja, und dieses Interview gibt Karl-Heinz Rummenigge genau der Zeitung AS in Spanien und das noch einen Tag, bevor die Bayern dort spielen. Also irgendwie, mir leuchtet es einfach nicht mehr ein. Also genau das, was er sagt, macht er dann und haut das Thema wieder hoch. Also
ja, er sagt,
Michael,
man
bitte strategisch vorgehen, bitte sag irgendwas, ja, da muss es dir doch die Haare aufstellen.
Also er sagt den Bayern-Bossen, gibt keine Interviews in einem Interview. Er könnte es auch, also der ist ja Aufsichtsratsist er noch, oder? Habe ich irgendwas verpasst?
Ja, er ist noch im Aufsichtsrat, ja, ja. Und der hat immer noch was zu sagen.
Ja, er hat auch noch die Handynummern der anderen. Also er könnte es denen direkt sagen. Könnte sagen, Mensch, Max, Uli ja, und Co. Gibt keine Interviews. Nein, er wählt ein Interview, um das zu sagen. Das ist absurd, das ist skurril.
Aber warum glaubst
du,
wählt er?
Er war derjenige, der ja in den letzten Wochen noch fast der ruhigste war.
Ja, ja, eben.
Also, ja, aber da hat es jetzt in ihm gebrodelt. Der musste jetzt auch in der Zeitung stehen.
Ah, okay. Also auch wieder die Eitelkeit. Sind wir wieder bei den alten Themen.
Da war Heiner, da war Hoeneß und so. Alle haben geredet, alle waren in der Zeitung, nur er nicht. Und dann vor dem Spiel gegen die Spanier, einen Tag davor in der spanischen Zeitung zu sagen, wir müssen weniger Interviews geben. Also das ist großartig. Also es ist eine eigene Dialektik und Logik, großartig.
Ein Eigentor sozusagen, Uli. Und der Zeitpunkt halt auch wieder unfassbar eigentlich, oder?
Sie bleiben ihrer Linie treu, das finde ich ja schon Wahnsinn, und ziehen das einfach gnadenlos durch. Das, wofür sie von allen Seiten wirklich um die Ohren bekommen und zu Recht um die Ohren bekommen, so dass es auch wirklich jeder begreifen muss. Und ich sage jetzt mal, ich halte meine Hand hier noch einmal ein bisschen schützend über Uli Hoeneß. Er ist der Don, er ist der Pate, er hat diesen Verein zu dem gemacht, was er ist. Ich sage mal, der darf immer reden, besser natürlich im Verborgenen, aber die anderen dürfen mal schon mal gar nicht mehr reden, wenn sie eh schon den Uli haben, der immer viele Dinge vielleicht zum falschen Zeitpunkt dann anspricht. Aber ich sage, ich kenne ihn so lange, es ist sein Baby, er kann nicht anders. Aber wenn er das schon macht, dann doch bitte die anderen versuchen, den Laden zusammenzuhalten und nicht nur auch draufgehen.
Aber jetzt die große Frage, wie sagt jetzt Max Eberl, Heiner, Co. und Rummenigge und all diesen Protagonisten, dass sie sich in Zukunft besser zurückhalten sollen? Ich meine, wir haben darüber auch schon gesprochen, das scheint nicht zu funktionieren, es scheint nicht anzukommen, oder? Oder Michael?
Ich gehe davon aus, dass die Vorstände regelmäßig in den Aufsichtsratssitzungen dabei sind oder geladen werden, um zu berichten und dergleichen. Da sitzen dann alle beieinander und da müsste er es aus meiner Sicht dann sagen und müsste sagen, was er jetzt endlich will und erwartet. Wir hatten das ja auch schon mal besprochen, weil es bringt nichts, diese ganze Diskussion in der Öffentlichkeit zu führen. Sie haben sich zu oft jetzt blamiert. Sie bringen permanent diese Unruhe selbst rein, um dann hinterher zu sagen, das Ganze wurde durch die Medien aufgebauscht. Das ist alles völlig absurd. Sie haben diese Gremien, es gibt dort Sitzungen, dort kann man die Dinge besprechen. Das funktioniert ja bei den meisten Clubs, funktioniert das ja ganz gut. Da ist dann wahrscheinlich, du sagtest es eben, weniger Eitelkeit im Spiel. Max Eberl ist im Prinzip derjenige, der am meisten darunter leidet. Denn er muss liefern, er muss einen neuen Trainer bringen und so weiter und so weiter. Und durch all diese Debatten wird seine Arbeit torpediert. Insofern, da muss er jetzt durchgreifen. Er muss da auch im Zweifelsfall bereit sein, wirklich Konflikte zu suchen und sie auch durchzuziehen. Sonst wird es für ihn ganz, ganz schwierig. Davon bin ich überzeugt.
Na, wenn er was sagt, ist das ja, hat das alles Hand und Fuß. Nur es wird natürlich immer übertönt von den Mächtigen im Hintergrund. Und das ist ja der Punkt. Dadurch wird Max Eberl geschwächt. Und das ist eigentlich völlig zu Unrecht. Der versucht, seinen Job irgendwie hinzukriegen. Aber es wird immer schwieriger.
Lieben, ja. Ich glaube, das wird noch viel Stoff sein für unsere Sendung hier. Die Bayern, die Nerven liegen blank. Das können wir festhalten. Jeder will sich äußern. Fakt ist auf jeden Fall, dass der FCB titellos in dieser Saison oder aus dieser Saison rausgeht. Gefeiert wird heuer woanders. Borussia Dortmund, sensationell im Finale der Champions League. Und die unbezwingbaren Leverkusener, wollen wir auch nicht vergessen, im Europa-League-Endspiel. Josef Stanisic, wie im Rausch nach seinem Last-Minute-Tor gegen die Roma.
Absolut geiles Gefühl. Ich glaube, heute war ein schweres Stück Arbeit, vor allem nach dem 2-0. Man hätte vielleicht denken können, dass es heute soweit ist, weil das Spiel einfach nicht in unsere Richtung lief. Wir hatten so viele Chancen und es wollte einfach nichts reingehen. Und dann kassieren wir 2 Tore durch 2 Elfmeter. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber ich glaube, man hat einfach gesehen, was die Mannschaft auszeichnet. Egal wer spielt, egal wer reinkommt, der gibt immer Vollgas und ist einfach für die Mannschaft da und stellt sich auch mal hinten dran. Es ist natürlich einfach geil, dass wir weiter sind und natürlich nicht verloren haben.
Leverkusen euphorisiert Fußball. Europa, alle wollen so ein bisschen sein wie Leverkusen, hat man aktuell das Gefühl. Wie haben die das geschafft, Uli?
Ja, also erstmal fällt mir auf, wenn ich den Stani sehe, Josip Stanišić, wäre doch mal einer für Bayern, oder? Da werden die Bayern sich auch in den Allerwertesten mehrmals beißen, dass sie den ausgeliehen haben, die berühmte Taskforce-Spielereinkauf. Also das sind alles so Dinge, die auch aufgearbeitet gehören nach so einer Saison. Und welche Rolle hat auch da Thomas Tuchel gespielt? Also das sind alles diese Dinge, die werden dann hingenommen, die alle lachen sich schlapp, vor allem in Leverkusen. Lachen Sie sich schlapp, dass der Stanišić für kleines Geld da jetzt die Mannschaft verstärken darf und auch relativ oft gespielt hat. Der war nicht nur ein Backup, der nie gespielt hat. Und ja, was kann man sich von Leverkusen abschauen? Es ist natürlich ein leichtes jetzt von oben, wenn du so grüßt und so einen Typen wie Xavi Alonso hast, dann kannst du locker kommunizieren. Das ist dann auch einfach gemacht. Ich glaube, der Michael weiß das auch, wenn du aus der Position heraus, da kannst du fast sagen, was du willst und machst keine Fehler. Und die Bayern sind halt in der Position, dass ein bisschen einfach alles schwieriger ist.
Ja, diesen Glanz, dieses Strahlen, diese Euphorie, es ist nicht planbar, Michael, oder doch?
Nein, es ist nicht planbar, aber hier haben offenbar Leute über eine lange Zeit einfach gut gearbeitet und sie konnten das natürlich auch unter weniger Scheinwerferlicht tun, als das in München der Fall ist, muss man dazu auch sagen. Gleichwohl muss man sagen, in Dortmund wiederum ist die Aufmerksamkeit auch sehr, sehr groß und die wurden in dieser Saison heftigst kritisiert. Also was Terzic sich alles anhören musste, ja, da wurden Nachfolger gehandelt und. Und siehe da, wenn du arbeitest und dein Ding machst, dann kann schon etwas funktionieren. Das sind alles so Dinge, die da eben auch eine Rolle spielen. Aber ja, im Erfolgsmoment ist es natürlich leichter. Gleichwohl müssen sich die Bayern natürlich fragen, was machen die anderen besser als wir? Und ich glaube, das hat man sich in München lange schon nicht mehr gefragt. Und wenn wir hier über Kommunikation reden, dann legt sie eben diese Schwächen alle offen. Alles das, was wir hier besprechen, zeigt ja immer wieder auch, was hinter den Kulissen letztlich falsch läuft, wo da Strukturen falsch sind und dergleichen. Eins vielleicht noch als Gedanke. Zwei, fast drei deutsche Mannschaften im Finale des Europapokals. Ich sehe keine Premier League. Ich sehe keine Clubs irgendwie, die Scheichs gehören und so weiter und so weiter. Ist ja auch interessant, was der deutsche Fußball im Moment da ausstrahlt, auch nach Europa.
Typisch Nörglerkultur so ein bisschen, Uli. Ne? Reden wir den deutschen Fußball zu schlecht?
Also ich glaube, insgesamt ist überhaupt in Deutschland, jetzt habe ich das Gefühl, langsam wird es ein bisschen besser, vielleicht mit dem schönen Wetter, dass Deutschland ist absolut eine Weltmeisterschaft, haben wir schon, nämlich die im Lamentieren. Also da ist Deutschland absoluter und unangefochtener Weltmeister und da müssen wir auch ein bisschen wegkommen. Und selbst im Erfolg, das ist eine Eintagsfliege, ja, der Tuchel kann trotzdem nichts und was weiß ich, was alles ist und Alonso über alles. Also all diese Dinge, das ist schon ein Stück der deutschen Kultur, die grundsätzlich in der letzten Zeit, das hat sich alles noch ein bisschen verschärft. Jetzt im Moment ist die Möglichkeit einfach und wir haben ja schon im Vorgespräch, Michael, über Kommunikation gesprochen. Kommunikation in der Euphorie und voller Adrenalin ist manchmal nicht zu steuern, aber dann geht es vielleicht doch in die richtige Richtung. Kann man das jetzt nicht irgendwie ausnützen, diese Erfolge, die einfach da sind und die nicht wegzudiskutieren sind?
Ja, ich glaube, vor allen Dingen werden die nächsten Wochen ja auch was mit der Stimmung machen. Ja? Also du hast erstmal das DFB-Pokal-Endspiel, dann hast du die internationalen Endspiele praktisch immer mit deutscher Beteiligung und immer der Chance, dass die deutsche Mannschaft den Titel gewinnt, so ganz nebenbei. Und kurz danach geht's dann schon zur Europameisterschaft. Und da hast du dann plötzlich auch eine Mannschaft, jetzt unter Julian Nagelsmann, von der man sagt, die kann durchaus weit kommen. So und so. Das kann alles eine Stimmung entfachen, die auch das Land verändern kann. 2006 das beste Beispiel, 2014 mit dem Gewinn der WM war es ähnlich. Also das kann schon was auslösen. Wenn etwas ausgelöst werden kann oder wenn eine Sportart das kann, dann ist es der Fußball. Wie eigentlich kein anderes gesellschaftliches Phänomen, das muss man eben auch sagen.
Aber was mich dann auch ein bisschen wundert, wir haben ja eine Sendung der Deutschlandbarometer, da suchen wir nach der Stimmung der Deutschen in einer absolut repräsentativen Umfrage. Und da heißt es, 85% der Deutschen freuen sich auf diese Europameisterschaft. Warum spürt man das nicht? Sind es wir, die wir das nicht genügend befeuern oder dass wir dann als Jubeljournalisten möglicherweise Angst haben, haben, bezeichnet zu werden? Oder woran liegt sowas, wenn 85% der Deutschen sich eigentlich freuen?
Ja, jeder der 85 Millionen Bundestrainer muss sich an die eigene Nase greifen da draußen, oder? Die Fans auch, die müssen auch diese Kultur ablegen, oder?
Ich glaube einfach, dass man sich wirklich darauf freut. Ich glaube, jetzt langsam rückt es näher. Ja, du guckst jetzt mal in die Zeitung, dann siehst du schon Spielpläne. Dann guckst du, bin ich an dem Abend da oder nicht. Also es wird jetzt langsam konkreter. Und wie gesagt, die letzten Spiele waren, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man jetzt anfängt zu sagen, mein Gott, die Mannschaft kann wirklich was packen. Das sind so Dinge. Und Uli, dann, wenn es dann losgeht, ja, du hast eben angesprochen, das Eröffnungsspiel gegen Schottland, egal mit welchem Schiedsrichter, aber das ist ein Freitagabend, wenn ich es richtig weiß, dann ist hier was los auf den Straßen, Public Viewing und so weiter. Und dann bist du ganz schnell, wenn das Wetter noch mitspielt, bist du ganz schnell wieder in einer super Stimmung und dann kommuniziert der Fußball wieder besser als die Politik. Und kann viel mehr auslösen als jede Bundesregierung oder sonst irgendwas, weil dann entsteht möglicherweise und hoffentlich wieder ein Gefühl, von dem man sagt, es wird ein toller Sommer und alle haben Spaß und freuen sich.
Aber ja, ist das nicht eine wunderbare Vorlage für Julian Nagelsmann und Rudi Völler, die Erfolge der deutschen Mannschaften jetzt im internationalen Geschäft? Das wäre doch perfekt, das jetzt aufzunehmen. Nächsten Donnerstag ist Kader-PK.
Und stimmungstechnisch übrigens ein ideales Paar. Ein junger Trainer, der Aufbruch verheißt, ja, der auch beim Kader neue Dinge irgendwie auslöst. Und dann noch Rudi Völler, der ja seit gefühlt 30 Jahren so eine Art Liebling der Nation ist, der auch so ein bisschen fürs Gemüt und fürs Herz dann da ist. Fantastisch. Also eine ideale Kombination, die vor allen Dingen, was so die Gemütslage der Republik angeht, eine Menge auslösen kann.
Ja, dann kaufen wir uns schon mal die Fähnchen fürs Auto, ja, die Deutschland-Fähnchen, damit das funktioniert.
Warum nicht?
Hast schon eins, Michael?
Nein, noch nicht, aber ich freue mich auf das, was du mir schickst.
Ich freue mich auf eine Einladung zum gemeinsamen Schauen, meine Herren. So, ich hoffe, alle Protagonisten haben unsere Sendung gesagt, gemeint, mit dieser Ausgabe gehört und fassen sich an die eigene Nase. Und wir haben so ein bisschen Euro-Euphorie entfachen können. Vielen Dank, lieber Michael, nach Berlin und Uli Köhler hier im Studio. Es war wie immer wunderschön mit euch. Das war gesagt, gemeint, natürlich auch als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Wir hoffen auf viele Themen dann in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.